Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von People-Pleasing AD. Schön, dass du heute dabei bist. Heute geht es um eine Personengruppe, die immer wieder Gesprächsstoff liefert und auch bei mir im Coaching viele Fragezeichen aufwirft. Das sind Narzissten, womit wir einen Typ Mensch meinen, der besonders egoistisch auf die eigenen Bedürfnisse bedacht und völlig unempathisch ist, zuweilen sehr prahlerisch und auch protzig auftritt und andere Menschen zu kontrollieren und zu manipulieren versucht. Dabei sprechen wir von Narzissten, meinen aber eigentlich Menschen, die ein narzisstisches Verhalten an den Tag legen. Und auch sonst gibt es doch recht viel Halbwissen und ranken sich etliche Mythen rund um dieses Thema. Und weil das so ist, möchte ich damit zunächst einmal aufräumen. Im zweiten Teil dieser Solo-Folge spreche ich dann über die besondere Verstrickung von People-Pleasern in narzisstischen Beziehungen und schließlich darüber, wie sie sich daraus befreien können und sich selbst besser behaupten können. Bleib also dran, wenn auch dich das interessiert. Beginnen wir also mit der Entzauberung der Mythen und wir beginnen mit Mythos Nummer 1. Narzissmus ist eine Krankheit. Nein! Wir müssen hier dringend zunächst einmal diese zwei Dinge voneinander unterscheiden. Zum einen die Persönlichkeitsstörung, Narzissmus, und die Persönlichkeitseigenschaft eines narzisstischen Verhaltens. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung kann man, wenn man so will, in gewisser Weise als krank bezeichnen. Ist jedoch die Rede davon, dass sich jemand ganz schlimm narzisstisch gibt, meint man damit in der Regel nicht die Störung Narzissmus. Gemeint ist vielmehr das Persönlichkeitsspektrum eines narzisstischen Verhaltens. Und hier, Überraschung, sind wir alle mehr oder weniger Narzissten. Die Dosis macht nämlich das Gift aus. Ein stark ausgeprägtes narzisstisches Verhalten ist zwar zweifelsohne unangenehm für das Umfeld, gar keine Frage, es ist aber keine Krankheit. Kommen wir zu Mythos Nummer 2. Dieser lautet, es wimmelt nur so vor Narzissten. Auch hier gilt, nein, das muss relativiert werden, denn die Persönlichkeitsstörung Narzissmus betrifft überhaupt nur 1% der Bevölkerung. Das narzisstische Verhalten wiederum kommt häufiger vor. Man geht von einer Quote von 16% aus. Dabei geht es bei der Frage gar nicht mal so sehr um eine statische, sondern mehr um eine dynamische Betrachtung. Und das bringt mich zur Relativierung von Mythos Nummer 3. Es gibt immer mehr Narzissten. Nein! Denn hierfür hat die Persönlichkeitspsychologie keinerlei konkrete empirische Hinweise. Allerdings entsteht im Zeitalter von Social Media der Eindruck, es gebe immer mehr Menschen, die besonders großartig und wichtig sind. Das liegt dann aber mehr daran, dass Social Media die Aufmerksamkeit auf etwas lenkt, was sich früher mehr im Privaten abgespielt hat. Neu ist also nicht so sehr das narzisstische Verhalten, sondern mehr, dass es sich derart stark auf einer offenen Bühne abspielt. Und dies hängt eng mit dem nächsten Mythos, Nummer 4, zusammen. Dieser meint zu wissen, dass extravertierte, selbstbewusste Menschen gleichzusetzen sind mit Narzissten. Auch hier ganz klar nein. Es kommt nämlich tatsächlich auf das Motiv dahinter an. Wenn jemand selbstbewusst und extravertiert ist und das Bad in der Menge liebt und den sozialen Austausch, dann ist es die Motivation, dass man einer von vielen ist und das heißt noch lange nicht, dass man narzisstisch veranlagt ist. Geht es der Person jedoch um die soziale Aufmerksamkeit, das besonders grandiose Sein und den herausragenden sozialen Status, dann verbirgt sich dahinter ein narzisstisches Motiv, beziehungsweise es handelt sich um ein narzisstisches Verhalten. Mythos Nummer 5. Narzissmus ist bei Männern stärker verbreitet als bei Frauen. Nein, Männer haben einen nur leicht höheren Narzissmus-Score als Frauen. Jedoch fällt das narzisstische Verhalten bei ihnen mehr auf, denn sie neigen zu einem lauten, aggressiven, vor Prahlerei strotzendem Verhalten. Und bei Frauen zeigt sich das narzisstische Verhalten subtiler, mehr durch einen geschickten Einsatz von Attraktivität und Charme. In der Wirkung natürlich genauso unangenehm. Und dies ist die perfekte Überleitung zu Mythos Nummer 6. Narzissten sind ganz schreckliche Menschen. Jein. Nein, denn zu Beginn von Beziehungen sind sie oftmals besonders charismatisch und charmant und auch sehr beliebt. Und ja, denn im Laufe der Zeit, wenn man sie mal in Frage stellt oder sie unter Druck geraten, ändert sich das. Dann lassen sie ihre Maske fallen und zeigen ihr wahres Gesicht. Dann werden Ellenbogen oder auch Krallen ausgefahren oder es wird zu manipulativen Techniken wie Gaslighting gegriffen. Dies ist eine subtile Technik, bei der das Urteilsvermögen des Gegenübers in Frage gestellt wird und zugleich wird der andere immer weiter schlecht behandelt. Und das ist in der Tat ein guter Grund, zu dem Urteil zu gelangen, ja, Narzissten sind schreckliche Menschen, wenn sie sich so verhalten. Mythos Nummer 7. Narzissmus hatten eine schlimme Kindheit und das erklärt ihr Verhalten. Nein, erwiesenermaßen ist Narzissmus zu 50% zunächst einmal genetisch bedingt. Die andere Hälfte ist tatsächlich umfeldbedingt. Und dabei nimmt jedoch die elterliche Behandlung einen viel kleineren Anteil ein, als man immer dachte. Dass sich hinter dem narzisstischen Verhalten systematisch eine kalte und herzlose Behandlung in der Kindheit verbirgt, konnte in psychologischen Studien widerlegt werden. Eher ist das Gegenteil der Fall. Stellen Eltern ihr Kind auf ein Podest und überhäufen es mit Bewunderung, begünstigt dies narzisstisches Verhalten im Erwachsenenalter. Dasselbe gilt übrigens für elitäre Freundesklicken oder typische Berufsumfelder. Auch sie fördern narzisstisches Verhalten. Mythos Nummer 8. Wenn ich mich nur genügend anstrenge, kann ich den Narzissten retten. Nein, mit 3 Ausrufezeichen. Das denken immer wieder besonders nachgiebige und empathische Menschen, Menschen mit Helfersyndrom oder auch People-Pleaser. Der Gedanke dahinter ist einfach wie fatal. Der Mensch wurde früher zu wenig geliebt, deshalb ist er heute bindungsunsicher, häufig gekränkt und unfähig zu einem lieben Verhalten. Dann erhofft man sich, durch ein besonders liebevolles und selbstloses Behandeln diesen Menschen von seinem Narzissmus zu heilen und ihn zu retten. Der Schuss geht garantiert nach hinten los. Das narzisstische Verhalten bekommt so weiterhin Vorschub und Menschen mit Helfersyndrom bzw. People-Pleasing bleiben in der Opferrolle. Grundlage für all diese Erkenntnisse sind die Forschung des renommierten Persönlichkeitspsychologen und Experten für Narzissmus Mütja Bach von der Uni Münster. Aber ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen diese Mythen entzaubern. Komme ich nun zum wechselseitigen Beziehungsgeflecht zwischen People-Pleasern einerseits und Narzissten andererseits. Lass dir gesagt sein, wo ein Narzisst ist, gibt es auch einen Co-Narzissten. Das ist jemand, der das Spielchen mitspielt und den anderen Narzisst sein lässt. Und das sind oftmals People-Pleaser. Warum ich das glaube? Nun ja, die beiden Verhaltensweisen sind genau gegensätzlich. People-Pleaser orientieren sich extrem an den Bedürfnissen der anderen und kaum an den eigenen. Und das ist bei Narzissten genau umgekehrt. People-Pleaser sind übertrieben bescheiden, Narzissten extrem unbescheiden. People-Pleaser denken, du bist okay, ich bin nicht okay, deshalb muss ich mich anpassen. Narzissten denken, du bist überhaupt nicht okay, ich bin sowas von okay, pass du dich gefälligst an. Und schließlich ist People-Pleaser in Harmonie sehr wichtig und sie scheuen Konflikte. Narzissten dagegen suchen zuweilen den Konflikt mit aggressiven Worten und Taten, denn so können sie Kontrolle und Macht ausüben. Falls du dich also immer mal wieder im Visier eines Narzissten wähnst, frage dich einmal ganz ehrlich, worin liegt dein eigener Anteil? Und das meine ich natürlich nicht im Sinne von Schuld. Wie ist es dazu gekommen? Was machte den Menschen zu Beginn so attraktiv? Viele bescheidene, hilfsbereite, empathische und zurückhaltende Menschen bewundern Narzissten und suchen ihre Nähe. Wie bitte? Höre ich dich ausrufen? Verstehe mich bitte richtig. Niemand sagt, ich suche einen narzisstischen Partner oder ich stelle bevorzugt eine narzisstische Mitarbeiterin ein. In der ersten Phase verbergen Narzissten ja gerade ihr wahres Gesicht hinter einer Maske des Charmes und des Charismas. Das kann jedoch leicht kippen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, im Umgang mit Narzissten eine gute Mischung zu finden. Das heißt zunächst, vermeide unnötige Provokationen, da dies in gewisser Weise dem Narzissten in die Hände spielt. So kann er oder sie erst recht die eigene Großartigkeit unter Beweis stellen und dich demütigen oder verhöhnen. Lass dich jedoch auch nicht unterbuttern. Es ist also ein sehr schmaler Grat. Falle bloß nicht auf den Irrglauben rein, du müsstest dich nur noch mehr anstrengen, noch verständnisvoller sein, noch besser auf die Bedürfnisse des narzisstischen Gegenübers eingehen. Dann könntest du es knacken und ihn oder sie von diesem Missverhalten heilen. Lass dir gesagt sein, das ist genau das Falsche. Mit immer mehr vom Gleichen kommst du bei Narzissten nicht weiter. So nimmt er nur noch mehr Raum ein. Und zwar zu deinen Lasten. Grenze dich emotional ab. Du darfst das. Du kannst dein narzisstisches Gegenüber nicht ändern und du musst es auch nicht. Auch heilen oder retten funktioniert nicht. Stattdessen achte auf deine eigenen Bedürfnisse. Steh für dich selbst ein, grenze dich aktiv ab und behaupte dich selbst. Finde hier mein 10-Schritte-Anti-Narzissmus-Programm. Schritt 1. Selbstreflexion. Erkenne deine eigenen Bedürfnisse. Frage dich, was brauchst du, um glücklich und ausgeglichen zu sein? Schritt 2. Objektiviere deine Erfahrungen. Dokumentiere deine Beobachtungen schriftlich. Was ist wann passiert? Wer war gegebenenfalls dabei? Es geht nicht um eine Beweisführung nach außen. Es geht um eine sichere Haltung nach innen. Schritt 3. Festige deine Haltung. Mache dir felsenfest bewusst, deine Bedürfnisse sind wichtig. Du bist wichtig. Schritt 4. Lerne besonders entschlossene Grenzen zu setzen. Ein Narzisst braucht ein besonders entschlossenes Nein. Er braucht kein besonders ausführlich begründetes Nein. Schritt 5. Lass dich nicht manipulieren. Viele Narzissten sind meisterhaft in der Manipulation und im Einreden gezielter Schuldgefühle, um dich unter ihre Kontrolle zu bringen. Kümmere du dich um dein eigenes Wohlbefinden. Lass dir kein schlechtes Gewissen einreden. Schritt 6. Stärke dein Selbstbild mittels positiver Psychologie. Erhöhe dein Selbstwerterleben durch stärkende Selbstgespräche. Sage dir immer wieder Folgendes. Ich bin wertvoll, unabhängig davon, was andere denken. Notiere dir täglich 3 Dinge, die du an dir selbst sehr schätzt. Schritt 7. Hol dir Verstärkung an Bord. Kannst du dich kaum aus dem toxischen Klammergriff eines Narzissten lösen, hole dir professionelle Unterstützung. Eine Coachin ist nicht verstrickt in das vom Narzissten gesponnene Abhängigkeitsgeflecht. Schritt 8. Bearbeite deine eigenen Muster ehrlich und nachhaltig. Warum hast du dich in dieser Beziehung verloren? Warum passiert dir das unter Umständen immer wieder? Was hat dein People-Pleasing-Verhalten damit zu tun? Und was möchtest du in Zukunft anders machen? Schritt 9. Zieh bei Zeiten die Notbremse. Erkenne rechtzeitig, wann genug ist. Zeigt ein Narzisst keine Einsicht oder missachtet er oder sie permanent deine Grenzen, stelle die Beziehung als Ganzes in Frage. Plane einen möglichen Ausstieg sorgfältig, vor allem, wenn es sich um wichtige berufliche oder familiäre Beziehungen handelt. Schritt 10. Wähle deine Umgebung mit Bedacht aus. Umgib dich mit Menschen, die dich respektieren, wertschätzen und unterstützen. Übe in diesen Beziehungen authentisch zu sein und nimm dir die Zeit, neue, gesunde Verhaltensweisen zu festigen. So lässt du nicht nur toxische Dynamiken hinter dir, sondern kannst auch eine neue Basis für erfüllte und ausgeglichene Beziehungen schaffen. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende von dieser Episode angekommen. Narzissmus bzw. besser narzisstisches Verhalten beschreibt eine komplexe Persönlichkeitseigenschaft. Auf kurze Sicht zeigen solche Menschen auch positive Seiten. Sie treten charismatisch und charmant auf. Mit der Zeit sind sie oft äußerst unangenehme Zeitgenossen, privat wie auch beruflich. People-Pleaser mit ihrem empathisch-selbstlosen Verhalten sollten im Umgang mit Narzissten besser auf der Hut sein. Lass dich nicht dazu verleiten, deine eigenen Bedürfnisse über Bord zu schmeißen und den Wünschen des Narzissten immer wieder Folge zu leisten. Bleib du in deinem Feld und lass den Narzisst in seinem Feld. Herzlichen Dank, dass du dir auch heute wieder Zeit für meinen Podcast genommen hast. Teile diese Folge gerne mit Menschen, die vom Thema Narzissmus betroffen sind. Ich unterstütze dich auch gerne im Rahmen eines Coaching-Prozesses individuell dabei, dich im Umgang mit ungesundem Narzissmus zu stärken. Melde dich bei mir, wenn du an einem kostenfreien Kennenlerngespräch interessiert bist. In der nächsten Gastfolge spreche ich vertiefter über diese Thematik. Damit du diese und weitere spannende Gast- und Solo-Folgen nicht verpasst, empfehle ich dir, meinen Podcast zu abonnieren. Und wie immer freue ich mich sehr über dein Feedback. Schreibe mir gerne, welche Erfahrungen du mit dem Thema Narzissmus gemacht hast. Und wenn du über ein bestimmtes Thema meine Perspektive erfahren möchtest und als Gast in meinen Podcast kommen möchtest, um dich mit mir on air darüber auszutauschen, bist du herzlich eingeladen, dich bei mir zu melden. Und wie immer gilt, einfach machen. Der erste Schritt bringt dich schon weiter. Bleib zuversichtlich und bis zum nächsten Mal bei People Pleasing Ade.